Erst nochmal allen Leuten Applaus geben, die ein Wort weitergegeben haben. Vielen Dank. Es kostet auch manchmal Überwindung, hier nach vorne zu gehen. Aber du kannst das auch. Wusstest du das? Du kannst Gottes Stimme hören. Wer hat das schon mal gehört? Ja? Wenn du Gottes Schäfchen bist, dann kennst du die Stimme des Hirten. Dann hörst du die. Also sei mutig, trau dich. Du musst nicht direkt hier nach vorne gehen nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag wahrscheinlich eher nicht, aber weil du um 10.30 Uhr noch frühstückst, ne? Aber du kannst auch zu einzelnen Personen gehen. Wenn du sagst, boah, eigentlich finde ich das so super, dass Leute hier in der Gemeinde Gottes Stimme zu hören scheinen, dass Dinge passieren, wenn die Leute das weitergeben, was sie hören. Und wenn du sagst, da würde ich gerne auch mehr drin erleben, dann musst du nicht direkt nach vorne kommen hier und das Mikrofon in der Hand haben. Du kannst einfach mal zu jemandem gehen während des Gottesdienstes. Wenn du während des Lobpreises zu jemandem gehst und dem was ins Ohr sagst, dann kriegt das sonst wahrscheinlich absolut niemand mit. Und wenn das Wort positiv formuliert ist, dann wird die Person auf jeden Fall ermutigt sein, auch wenn sie vielleicht nicht Heinz-Georg heißt und 30 Cousinen hat. Ja, das ist nicht schlimm. Wir sind hier, um zu lernen und der Heilige Geist benutzt uns. Wollte ich nochmal eben sagen. Ich habe tatsächlich auch noch zwei Sachen. Die sind nicht für Einzelne, sondern die hat der Heilige Geist mir, glaube ich, während des Gebets gesagt. Um 10 Uhr. Um 10 Uhr. Irgendwann zwischen 10 und 12 ist da vorne Gebet vor dem Gottesdienst. Ich habe die letzten Wochen sehr viele Dokus geguckt, weil ich ein bisschen angeschlagen war. Und irgendwie hat mir der Algorithmus Vulkane gefüttert. Also kennt ihr das, wenn man einmal, ich habe eine Doku geguckt über die Kapverden, da gibt's Vulkane und daraufhin wurden mir immer Dokus über noch mehr Vulkane vorgeschlagen. Und ich fand das so spannend, habe ich die alle geguckt. Und ist ja auch recht aktuell gerade so, wenn man sich die Erde mal anschaut. Und irgendwie hat der Heilige Geist zu mir gesagt, erinnerst du dich an diese ganzen Geologen, die alle jahrzehntelang studieren und promoviert sind und trotzdem nicht sagen können, wann der Vulkan ausbricht? Glaub mal nicht, du wärst ein Geologe, ein besserer als die. Und was ich glaube, was Gott sagt, ist, dieser Vulkan hier, auf dem wir sitzen als Gemeinde, ich glaube, wir sitzen auf einem Vulkan, wir sind uns dieser Tatsache nur nicht bewusst. Diese Leute, die auf diesen Inseln wohnen, die nur aus einem einzigen Vulkan bestehen und wenn der ausbricht, dann ist vorbei, so nach dem Motto, die sind sich sehr bewusst, worauf sie sitzen. Die sind sich der Kraft, auf der sie sitzen, sehr bewusst. Und ich glaube, Gott spricht dir persönlich zu deinem kleinen Vulkan, aber auch besonders uns als Gemeinde. Er spricht zu, ihr wisst nicht, auf welcher Kraft ihr sitzt. Ihr sitzt auf so einer riesen Magmablase. Ihr sitzt auf so einem riesen Ding. Das kann jederzeit hochgehen. Aber im positiven Sinne, im Sinne von Gottes Herrlichkeit bricht sich Bahn und kommt nicht nur aus dem Krater raus, wo man das erwartet, sondern kommt an allen Seiten des Vulkans, kommt die Herrlichkeit raus. Das passiert bei so einem Vulkanausbruch. Und ich denke, wir sollten das erwarten und glauben. Und eine zweite Sache, die Gott mir gesagt hat, die hat mich wirklich krass getroffen und ich weiß gar nicht, ob das richtig ist theologisch, weil ich das noch nie so gesehen habe. Aber wenn etwas schnell kommt und nicht nach vielem Nachdenken, vertraue ich dem meistens mehr. In 2. Korinther, den Vers kennt ihr alle, ne? Da heißt es ja, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So der Kontext, in dem Paulus das schreibt, ist zum einen die Schrift, aber vorher, wo er über Herrlichkeit redet, da sagt er, dass die Herrlichkeit des alten Bundes von Mose, die ja unverkennbar war, ne? Habt ihr das mal gelesen, was Mose alles erlebt hat? Habt ihr mal gelesen, was passiert ist, als der Tempel eingeweiht wurde? Habt ihr davon mal gehört? Die Wunder und Zeichen, die einzelne Männer und Frauen Gottes im Alten Testament erlebt haben, waren so herrlich. Und Paulus sagt, er erdreistet sich zu sagen, dass im Vergleich zu der Herrlichkeit, die es damals gab, der neue Bund, das, worin wir, du und ich leben, verglichen damit ist das gar keine Herrlichkeit, was die früher erlebt haben, sondern wir haben jetzt Herrlichkeit. Er schreibt das so komplex, er sagt, in dieser Hinsicht ist das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Kannst du selber mal nachlesen. Und jetzt will ich dich mal fragen, könnte es sein, dass das im neuen Bund immer noch gilt, wenn Paulus sagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Könnte es sein, hört ihr mir zu? Könnte es sein, dass die Herrlichkeit, die auf uns wartet, noch in diesem Leben, vielleicht sogar schon morgen, dass wenn man das vergleicht mit der Herrlichkeit, die wir heute in diesem Gottesdienst erleben, dass man sagen müsste, war das überhaupt Herrlichkeit, was wir heute Morgen erlebt haben? Also ich glaube, Paulus meint das so. Ich glaube, wenn er sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann meint er nicht, wie bei Super Mario, ein Level weiter und es ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit einem anderen Soundtrack. Sondern er sagt, guck mal, wenn du dein Leben dann weitergehst, dann wirst du zurückblicken und sagen, Wahnsinn. Damals dachte ich, ich habe Gott so doll erlebt und das ist ja so herrlich und geht überhaupt noch mehr. Aber ich glaube, Gott will uns weiterbringen. Er will uns dahin bringen, dass wir zurückschauen. Vielleicht schauen wir sogar so weit zurück wie der Akazienstraße oder was auch immer. Und wir werden sagen, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir heute erleben, ist das von früher eigentlich fast gar keine Herrlichkeit mehr. Und das braucht Glauben, um das anzunehmen. Ich brauche Glauben, um das anzunehmen. Und wisst ihr, was super ist? Heute Morgen geht's um Glauben. Yay! Oh, ich bin so froh, dass ich so nah an Weihnachten predigen darf, weil der Heilige Geist mir ganz klar gezeigt hat, ich soll über was predigen, was nicht so weihnachtlich ist. Und ich hatte bestimmt 10 Sachen, die so richtig intellektuell toll sind, wo man sagen kann, das kann man alles mit Weihnachten verbinden. Unglaublich. Diese Weihnachtspredigt habt ihr noch nie gehört. Und der Heilige Geist hat mir schon vor Wochen gesagt, nee, das machst du bitte nicht. Habe ich gesagt, okay. Geht's euch noch gut? Habe ich euch schon verloren? Nein? Super. Also, wer von euch weiß denn, dass Gott heilt? Wer von euch weiß, dass Gott heute immer noch Menschen erreicht mit dem Evangelium, die nichts mit Jesus bislang zu tun hatten? Wer von euch weiß, dass er dich für beides gebrauchen will? Okay, und wer von euch glaubt das auch? Okay, nochmal. Wer von euch glaubt das auch? Okay, das ist gut. Ich würde auch sagen, ich glaube das. Wer von euch erlebt das auch? Auf einer regelmäßigen Basis? Oder in dem Maße, wo ihr sagen würdet, damit ist eigentlich jetzt das Maximum an dem erfüllt, was Jesus am Kreuz bezahlt hat. Aber da bin ich ja froh, dass sich jetzt keiner mehr meldet. Also wir wissen echt viel, ne? Frag mal mich, ich weiß auch sehr viel. Aber glauben wir das auch, was wir wissen? Die Frage kannst nur du beantworten. Ich kann die nicht für dich beantworten. Ich kann für mich beantworten, dass ich meine, dass ich sehr viel von dem, wo ich behaupte, ja, ich glaube das und das und ich glaube das und das, dass ich das eigentlich nur weiß, dass ich das mit meinen Lippen bekenne und dass ich mich manchmal mit Eifer, von dem habe ich viel, und auch mit Trotz, von dem habe ich auch ein bisschen, mich darauf stelle und sage, nee, das ist aber so. Aber tief in meinem Inneren glaube ich das eigentlich nicht. Tief in meinem Inneren lasse ich aktiv zu, dass ich zweifle. Weil Zweifel sind was Aktives. Ja, der Teufel ist nicht zuständig für deine Zweifel, dafür bist du zuständig. In mir drin sage ich, wenn ich für ein Problem bete, wo ich schon 70 Mal für gebetet habe, ohne Veränderung zu sehen, ich glaube, dass Jesus heilt, weil das habe ich heute Morgen noch gelesen. Aber die letzten 5000 Male, wo ich dafür gebetet habe, ist nichts passiert und die Person kennt Jesus immer noch nicht und die Krankheit ist immer noch da. Und egal, ich bete jetzt, weil ich glaube. Kennt ihr sowas? Und das ist keine Verdammnis, sondern das ist eine Einladung, das zu erkennen als Diagnose und zu sagen, ach so, wenn es eine Diagnose gibt, dann gibt es auch eine Heilung. Halleluja. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir die Heilung haben können, heute Morgen. Und ich glaube wirklich, dass heute Morgen, wenn du zulässt, dass das Wort dich schneidet, dass das dein Leben verändern wird. Das glaube ich wirklich. Das glaube ich nicht immer, wenn ich predige. Aber die letzten Wochen hat mich das so geschnitten. Und ich glaube, heute kann es uns auch schneiden. Okay. Kann ich direkt hier ganz viel weiterblättern, das ist ja super. Also, was ich manchmal glaube und was wir alle auch oft mal glauben, glaube ich, ist, dass Glauben irgendwas Mysteriöses ist. Ja, irgendwas Ungreifbares, irgendwas sehr Kompliziertes, irgendwas, was man sich hart erarbeiten muss, irgendwas, was manche Leute haben und manche nicht. Ne? Zum Beispiel Smith Wigglesworth, der hatte Glauben, ja, ich nicht, oder? Und Bill Johnson hat Glauben und ich nicht. Und die Person, die hier nach vorne geht und ein Wort weitergibt, die hat Glauben, aber ich nicht. Weil manche haben halt Glauben und manche nicht. Oder die Person liest ja, ich weiß ja, dass die Person jeden Tag ihre Bibel liest und auch immer bei Discord unterwegs ist. Und deswegen hat die Person halt Glauben, ich mach das halt nicht, deswegen habe ich halt keinen Glauben. Womit wir ja sagen, Glauben ist dein eigener Verdienst, ne? Oder die Person schreit immer ganz laut und die Person ist immer ganz wild und die Person springt immer. Die haben den Glauben, aber ich mache das nicht, deswegen habe ich ja auch keinen Glauben. Alles falsch. Tada, tada, alles falsch. Alles gelogen. Weil die einzige Wahrheit, die steht hier drin und die gucken wir uns jetzt an, okay? Und guck mal, ich habe heute so viele Bibelstellen mitgebracht. Ich weiß immer noch nicht bis jetzt, wie wir das alles machen wollen. Am liebsten hätte ich so einen Jüngerschaftsgottesdienst, wo wir die ganze Zeit nur vor unserer offenen Bibel sitzen. Aber wer von euch hat überhaupt eine Bibel mit? Darf ich mal fragen? Eine physische Bibel? Wer hat die mit? Wer von euch hat ein Handy mit, wo er irgendwann mal in seinem Leben eine Bibel-App drauf installiert hat? Ja? Das ist cool. Also, ich will euch wirklich ermutigen, ich mache das auch nicht immer, aber nimm mal deine echte Bibel mit zum Gottesdienst. Entwickel mal eine Beziehung zu deiner Bibel. Stell dir mal vor, du sitzt im Auto und denkst dir so, habe ich mein Handy mit? Ja, natürlich habe ich mein Handy mit, habe ich ja immer mit. Habe ich meine Bibel mit? Die habe ich nicht mit. Schnell. Könnte was verändern, ich weiß es nicht. Aber ich habe mal 3 Bibelstellen mitgebracht für den Anfang. Nancy, zeig dir mal, damit ihr wisst, wo wir uns bewegen. Die werden nicht über den Beamer angezeigt, ja, sondern ihr könnt die selber nachgucken und ich lese die euch vor. Kriegen wir das hin? Und wenn du fremdsprachig bist, dann kannst du das gerne in deiner Version lesen, die besser verstehst. Wir fangen mal an mit Hebräer 12, ne? Ja, guck mal, ich habe das in der Reihenfolge gemacht, wie das in der Bibel auftaucht, aber das ist nicht die Reihenfolge, in der wir das machen. Ja, ja, tut mir leid. Tut mir gar nicht leid. Also Hebräer 12, ne? Boah, ich bin so aufgeregt, ne? Also wirklich. Wenn das das letzte Mal ist, dass ich predige heute, ist das okay für mich. Weil ich glaube wirklich, also wir glauben ja, dass Glauben was Kompliziertes ist und dass wir den irgendwo herzaubern müssen, oder? Und wenn gerade eben gebetet wurde und der Rücken ist nicht besser, dann liegt das daran, dass ich nicht genug Glauben habe, dass Rücken geheilt wird. Wer würde das so formulieren? Aktiv oder passiv? Ja? Ich bin halt leider noch nicht, weil der Himmel ist ja geöffnet und andere wurden ja geheilt. Und ich habe halt nicht den Glauben. Kann ich, also ehrlich, wer kennt ihr diese Gedanken? Oder bin das nur ich in meiner Unreife? Danke, danke Birgit. So, wir lesen mal Hebräer 12. Was steht da oben? Vers 2, Halleluja. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Andere Bibelübersetzungen, zum Beispiel Ludwig Albrecht, die sagen, Christus pflanzte den Glauben in uns. Die Hoffnung für alle sagt, Christus hat uns den Glauben geschenkt. Die Passion Translation sagt, er, nämlich Christus, er hat den Glauben in uns geboren. Römer 12, das kann man sich gut merken, oder? Hebräer 12, 2, Römer 12, 3, klasse, ist alles Absicht vom Herrn. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott hat jedem Glauben zugeteilt. Andere Übersetzungen sagen, gegeben oder geschenkt. Jedem. Wer von euch ist jedem? Hallo jedem, ich bin jedem. Schön, dich kennenzulernen. Lass uns doch mal zur dritten Stelle gehen. 2. Petrus 1, 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Er schreibt denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Wir haben den kostbaren Glauben empfangen. Durch wen? Durch Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Christus hat den Glauben in dir geboren. Das warst nicht du. Das war auch nicht dein Fasten oder dein Bibellesen. Das war Christus. Der hat vielleicht Dinge gebraucht, aber letzten Endes war er das. Nicht du und nicht ich. Und alles, was wir Glauben nennen, was nicht klar und deutlich von Christus geboren wurde und in uns hineingelegt wurde, ist kein Glauben. Das ist vielleicht Hype oder Wissen oder Trotz. Vielleicht ist es sogar eine verdrehte Form von Angst. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das nicht. Das ist kein Glauben, das ist Angst. Der wahre Glaube ist das, was Christus in dir gewirkt hat. Und wie, also, jetzt bin ich schon wieder so ernst. Das ist Grund zur Freude. Ich stell dir das mal vor. Wir sind errettet. Wer von euch ist errettet? Halleluja! Und auf welcher Grundlage? Des Glaubens, damit jeder, der an Christus glaubt, nicht verloren geht. Wir müssen nichts machen, wir müssen nur glauben. Und jetzt kommt, wir glauben immer, wir Charismatiker in Deutschland, glauben immer, wir sind besser als die anderen, weil wir glauben ja und die glauben nicht. Ne, du bist ja besser als dein Arbeitskollege, weil der kennt Christus ja noch nicht. Aber könnte er ja locker machen, er könnte ja locker glauben. Aber er glaubt ja einfach nicht. Der Depp, der ist selber schuld. Das würde ja niemand von uns jemals sagen und ihr seid auch alle viel geheilter als ich. Aber Fakt ist, das, womit du dich brüstest, nämlich dein Glaube an Christus, der dich errettet, weißt du was? Der ist auch Teil des Geschenks, was Christus dir gemacht hat. Christus hat einen völlig neuen Weg bereitet, einen völlig neuen Weg. Er hat den Weg ins Heiligtum freigemacht, der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang. Und jetzt musst du noch nicht mal selber Kraft aufwenden, um das zu glauben, sondern Jesus sagt, ich habe alles gemacht. Und du musst es nur glauben. Und weißt du was, um wirklich sicher zu gehen, gebe ich dir sogar den Glauben, den du brauchst. Das ist so gute Nachricht. Ich habe diese Nachricht irgendwie noch nie gehört. Irgendwie habe ich immer geschlafen oder was? Ich muss nicht, das ist nicht mein Glaube. Das ist nichts, was ich aus mir rausquetsche. Das hängt nicht von mir ab, nicht von meiner Leistung. Das hängt nicht davon ab, was ich mir gestern Abend reingezogen habe. Das ist auch, steht und fällt auch nicht damit, was ich jetzt gerade in diesem Moment denke oder nicht denke. Es geht einfach nur darum, dass Jesus das am Kreuz getan hat. Punkt. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hätte heute meinen Hocker mitbringen sollen. Den habe ich nicht mitgebracht. Das ist so gut. Guck mal, Markus, ne? Markus 11, 22. Diese Stelle kennt ihr alle. Da fragen die Jünger Jesus, warum konnten wir den Dämon nicht aus dem Jungen austreiben? Jesus sagt, habt Glauben an Gott. Wir lieben diese Übersetzung. Jesus hatte den Glauben und die Jünger hatten den Glauben nicht. Diese armen Kinder, obwohl sie doch so viel erlebt hatten, hatten sie den Glauben nicht. Oh. Du musst gar nicht irgendeine andere Bibelübersetzung aufschlagen, um zu erkennen, dass das nur ein Teil der Geschichte ist. Weil in der Elberfelder ist eine Fußnote, sogar in der Elberfelder. Kannst du dir das vorstellen? Das ist nicht die Passion Translation oder die Message Bible, das ist die Elberfelder. Und die ist nicht alleine im deutschsprachigen Raum. Die sagt, oder genauso gut möglich, habt Gottes Glauben. Albrecht, der auch sehr wortnah ist, übersetzt, habt den Glauben, den Gott wirkt. Gott, Jesus erwartet gar nicht von dir, dass du irgendeinen anderen Glauben hast, als den er dir schon längst geschenkt hat. Ist das nicht super? Ist Jesus nicht total nett? Halleluja, Jesus ist so nett. Oh, danke Jesus. Ey, jahrzehntelang mittlerweile frage ich mich die ganze Zeit, wann habe ich endlich mehr Glauben? Und in den letzten Wochen macht es plötzlich klick, 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 klick. Und ich denke so, ich glaube, ich habe allen Glauben, den ich brauche. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass ich allen Glauben habe, den ich brauche. Ist das nicht ein wunderbarer Ort? Boah, ich wünschte, wir wären da alle schon viel früher hingekommen. Oder ich wünschte, ihr, die ihr da schon alle längst seid, hättet mich da schon längst hingebracht, Leute. Ey, weißt du, geistliche Disziplinen, wie was ich gerade gesagt habe, beten, fasten, Bibel lesen, all diese Sachen, die sind wunderbar. Aber die vermehren deinen Glauben nicht. Ich glaube nicht, dass du deinen Glauben vermehren kannst. Was ich aber glaube ist, dass du deinen Glauben ausrichten kannst. Dass du zulassen kannst, aktiv mithelfen kannst, dass der massive Glaube, den du gerade da rein hast, dass nichts passiert, wenn du betest, weil das ist ein Glaube, den du hast. Oder der massive Glaube, den du da rein hast, dass die Welt immer schlechter wird. Oder der massive Glaube, den du darin hast, dass deine Gemeindegeschwister dafür verantwortlich sind, dass Düsseldorf transformiert wird und nicht du. Diesen massiven Glauben, den du hast, den jeder von uns hat. Manche haben Glauben an Allah oder Buddha und das ist massiver Glaube. Guckt euch mal an, was die machen für ihren Gott. Wir können aber und sind dafür verantwortlich, das Maß an Glauben, was wir haben, auf die richtige Seite zu lenken. Dass wir auf das richtige Ding gucken. Wie Hebräer sagt, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du kannst dein ganzes Leben lang mit massiv Glauben durch die Gegend laufen und es nicht wissen. Wie die Leute, die auf einem Vulkan sitzen und es nicht wissen. Hätten schon längst 30 Erdwärmekraftwerke bauen können. Das war auch in der Doku, weil die das auf Island machen. Deswegen. Und wisst ihr, oh Mann, ey, ich bin so drüber, ne? Glauben ist nicht das, womit wir Gott überzeugen, etwas zu tun. Also über Fasten habe ich da genau schon so drüber geredet. Ja, Fasten, wir erpressen Gott nicht. Oder beten, wir erpressen Gott nicht. Gott ist nicht so, dass er irgendwann sagt, oh, jetzt kann ich das aber nicht mehr hören, du, jetzt hasse hier deinen Lamborghini oder deine Porsche-Fahrt. So ist Gott nicht. Wir erpressen Gott nicht. Weißt du, Gott hat uns den Glauben gegeben. Denkst du, das, was er uns gegeben hat, überzeugt uns, ihn von uns? Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich dir 100 Euro gebe, dann sage ich ja nicht, boah, bist du reich. Ich habe dir das doch gerade gegeben. Das beeindruckt mich nicht, was du jetzt gerade hast. Es freut mich für dich, aber es beeindruckt mich nicht. Was ich aber mache ist, jetzt mach was damit. Ich habe dir 100 Euro gegeben. Ey, mach was damit. Bitte tu das nicht in den Rahmen in deinem Büro und guck den an, bis die Inflation den komplett aufgefressen hat. Mach jetzt was damit. Investiere, sagt die Bibel. Gut, wenn Glauben nicht das ist, womit wir Gott erpressen, was ist es dann? Ich glaube, Gott ist das, was... jetzt muss ich aufpassen. Nicht Gott, sondern Glauben ist das, was passiert, was in uns wachgeküsst wird sozusagen, wenn Gott uns überzeugt. Wir müssen Gott nicht überzeugen. Gott ist längst überzeugt von dir. Gott war überzeugt von dir vor Grundlegung der Welt, sonst hätte er seinen Sohn niemals für dich geschickt und leiden lassen. Was jetzt passieren muss, ist, dass Gott dich überzeugt davon, wer du bist, wie wertvoll du bist, wie viel Glauben er dir schon längst geschenkt hat, wie viel Autorität er dir geschenkt hat, wie lieb er dich hat. Und das weckt wahren Glauben. Das lenkt den Glauben, den wir schon längst haben, in die richtige Richtung. Weg von Enttäuschung, weg von Angst. Okay. Hebräer 11 habt ihr alle schon mal gehört. Ich werde das nur einmal der Vollständigkeit halber vorlesen. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wer hat das schon mal gelesen? Da ist ganz viel Übersetzung von. Heute will ich auf eine bestimmte hinaus. Also die Amplified, die erdreistet sich, etwas zu tun, was tatsächlich erstaunlich viele andere Bibeln auch machen. Nämlich zu sagen, dieses Wirklichkeit-Wort, die Wirklichkeit von dem, was man hofft, das ist nicht nur irgendwie so ein Larifari-Wort, sondern das ist deine Besitzurkunde. Kennt ihr das Wort Besitzurkunde? Ja, du hast ein Stück Land gekauft, du kriegst eine Besitzurkunde oder wirst im Grundbuch eingetragen. Da kommt jemand anderes und fängt an, auf deinem Land herumzustreuen oder ein Haus zu bauen oder was auch immer. Dann sagst du so, Moment mal, du darfst hier aber nicht sein. Dann sagt er, ach ja, mit welchem Recht schickst du mich hier fort? Dann sagst du, guck mal, meine Besitzurkunde, dieses Land gehört mir. Teufel, du musst jetzt mal von meinem Land runter. Danke, das ist nämlich meine Besitzurkunde. Und wenn du nicht gehst, dann rufe ich die Autorität, die mir diese Besitzurkunde ausgestellt hat. Das war nämlich gar nicht ich. Das war nämlich jemand, dem das ganze Ding hier gehört. Und der schubst dich dann runter, wenn du jetzt nicht gehst. Und weißt du was? Der Typ, der da auf deinem Land hockt, hat so Schiss vor dem Typen, der das alles gebaut hat, dass der dann einfach weggeht. Vorausgesetzt, wir kommen mit unserer Besitzurkunde. Es tut mir wirklich leid, wenn ich dich durch meine Art verliere gerade, ne? Aber ich bin so begeistert davon und ich wünsche mir, dass du vielleicht, wenn du nicht folgen kannst, dir die Bibelstellen zu Hause mal in aller Ruhe nachliest und mal den Heiligen Geist bittest, dir das zu öffnen. Weil, boah, wenn wir das ergreifen, ne? Meine Güte, dann bricht der Vulkan aber aus. Also guck mal, ne? Glaube ist ja eine Wirklichkeit von dem, was man hofft. Wer von euch hofft? Also ich habe in den letzten Wochen drauf geachtet. Wir alle, wir hoffen ganz schön viel. Oh, ich hoffe, mein Auto springt an bei der Kälte. Oh, ich hoffe, ich kriege einen Parkplatz. Ich hoffe, ich kriege den Job. Ich hoffe das und das. Wer hofft Sachen? Wir hoffen ganz schön viele Sachen. Wie viele Sachen glaubst du denn? Weil Glaube entzündet sich an der Hoffnung. Ohne Hoffnung kein Glauben. Deswegen ist es so gut, dass Jesus Christus der Gott aller Hoffnung ist. Aber wenn wir etwas hoffen, wenn wir ansatzweise begreifen, oh, das könnte sein, das könnte passieren, vielleicht gehört das wirklich mir, oh, dann müssen wir den nächsten Schritt tun. Und ich glaube, da sind wir die letzten Jahre nicht gut drin gewesen. Wir müssen aufhören, nur Dinge zu hoffen und wir müssen anfangen, sie ins Jetzt zu ziehen. Wir müssen zu sagen, ach, guck mal, im Grundbuch, da stehe ich ja schon drin, stark. na dann gehe ich mal dahin und nehme mir das. Weil solange du nicht dahin gehst, bringt dir der Grundbucheintrag gar nichts. Aber wenn du anfängst, dahin zu gehen in das verheißene Land, dann werden die Leute abhauen, wenn du die Besitzurkunde ziehst. Wenn du aufhörst, nur zu hoffen und anfängst zuzulassen, dass der längst in dir wohnende Glaube übersprudelt und auf das ausgerichtet wird, was dir gehört. Boah, wenn du jetzt gerade irgendwie Verdammnis hörst, ne, das tut mir leid, das will ich nicht. Kann sein, dass meine Selbstverdammnis, die ich auf mich habe, manchmal noch in diesem Punkt, weil ich es nicht gecheckt habe, abfärbt. Aber das ist so eine herrliche Einladung. Das ist so begeisternd. Das ist so wunderbar. Wow, Jesus, danke. Weißt du, nee, das Zitat lese ich jetzt nicht, das wäre vielleicht zu viel des Guten. Jetzt, wo ich gerade über Selbstverdammnis geredet habe. Aber kennt ihr das? Man betet für was und ist dann überrascht, dass es passiert. Kennt ihr das? Oh, also ich wohne in Düsern und da gibt es Straßenreinigung und die ist doof. Zum Glück ist sie nicht bei uns in der Straße, aber in allen Straßen umherum. Und deswegen montags und mittwochs parken Jan Micha und Daniel Panko und diese ganzen Leute alle immer da, wo ich eigentlich auch gerne parken würde. Und dann fahre ich nach Hause abends mit meinem 5-6 Meter Dacia mit Anhängerkupplung und denke so, boah, Jesus, danke, dass du mir einen Parkplatz schenkst. Genau, danke Jesus, das machst du ja. Ich habe ja 2 schreiende Kinder im Auto. Du willst ja nicht, dass ich weit laufen muss. Danke, dass du mir den schenkst. Boah, und stell dir vor, der ist einfach da. Und ich bieg ab. Ich habe schon längst vergessen, dass ich auf der Autobahnabfahrt gebetet habe. Und dann ist er da und ich bin fast erschrocken. Kannst du meine Frau fragen? Oh mein Gott, der ist da ja wirklich. Moment mal, warum bin ich eigentlich überrascht? Was habe ich eigentlich eben gerade gemacht? Habe ich gebetet? Habe ich gebettelt? Habe ich mit dem Auto geredet und nicht mit dem Schöpfer des Universums? Was habe ich gerade gemacht? Kennt ihr sowas? Und ein Parkplatz ist winzig klein, aber wenn du 50.000 Euro Schulden hast, ist die Situation nicht anders für dich. Das ist genauso einfach wie für Jesus, einfach einen Parkplatz da freizuhalten. Und es ist genauso dein Recht, in völliger Freiheit zu leben und zu erleben, wie Gott alle deine Fehler, die du vielleicht in der Vergangenheit mit Finanzen gemacht hast, in einem Moment reinwäscht, weil genau das hat er am Kreuz auch getan. Nicht nur mit deinen Finanzen, sondern mit deinem ganzen Leben. Boah, Glaube nimmt die Dinge in Besitz. Glaube ergreift die Dinge. Glaube erfreut sich nicht nur daran, dass es diese Dinge gibt. Glaube schaut sich den Huni nicht nur an, sondern gibt ihn auch aus. Weißt du, was eigentlich passiert? Wenn du mit einem Geldschein in den Laden gehst, dann ist das ja nicht so, dass du sagst, oh, hoffentlich gibt die Person mir das neue Hot Wheel Auto, was ich für meinen Sohn haben will. Hoffentlich geben die mir das, wenn ich mein Geld auf den Tisch lege. Nein! Natürlich geben die dir das, weil Geld öffnet Türen. Wenn das Geld klingt, dann springt der Verkäufer. Und weißt du was? Ich glaube wirklich, dass Glauben so eine Währung ist. Und wenn wir den Glauben benutzen, den wir haben, der längst in unserem Portemonnaie ist oder in unserem himmlischen Konto oder wie auch immer, dann springt was. Smith Wigglesworth hat das tatsächlich genauso gesagt. Er hat gesagt, der Himmel springt, wenn Glaube sich bewegt. Und Bill Johnson sagt auch sowas wie, Glaube plündert den Himmel. Und andere Leute, die vielleicht umstritten oder nicht umstritten sind, sagen ganz ähnliche Dinge. Und das sind die Leute, die Sachen erleben. Und wir gucken uns die an und denken, boah, sind die arrogant. Oder wir gucken die an und denken, boah, das hat bestimmt Jahrzehnte gedauert, bis der geistlich an den Punkt gekommen ist, wo Gott ihm erlaubt hat, dass Heilung passiert. Wow. Ja, ich bin ja noch nicht mal 30, deswegen muss ich mich ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn niemand gesund wird, weil die sind 70. Das war Sarkasmus, okay? Okay. Jetzt mal, ne? Wir gucken uns nochmal weitere 4 Bibelstellen an. Zeig dir mal bitte, Nancy. Ist nichts Kompliziertes, habt ihr alles schon gelesen, kann dein Leben verändern. Also ich freue mich wirklich, ne? Ihr könnt mich da gerne dran erinnern. Ich stehe darauf, andere Leute zu erinnern. Sie dürfen mich gerne erinnern, weil im Moment würde ich sagen, das macht so Klick, ne? Aber ich freue mich so darauf, wenn das wirklich, ne? Und ich will nicht, dass ich jetzt hier vor der Schwelle stehen bleibe, die Tür wurde aufgemacht und dann mache ich nichts damit. Das will ich nicht. Von daher dürft ihr mich gerne daran erinnern, dass ich auch nach dem lebe, was ich predige. Ne? Aber es hat ja eh nichts mit mir zu tun, ist ja alles ein Geschenk. Man kriegt ja keinen Lohn, wenn man ein Geschenk aufmacht. Man kriegt das Geschenk. Okay, Matthäus 8, Vers 13. Das ist die Geschichte, wo der Hauptmann zu Jesus kommt und sagt, bitte heil meinen Diener, der ist krank. Ach weißt du musst gar nicht kommen, sprich nur ein Wort und er wird gesund. Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Okay, lass uns mal ein 7-Tage-Seminar auf dem komplexen Gebet binden und lösen von Jesus Christus hier aufbauen. Ach nee, ist ja gar nicht so. Der Hauptmann glaubt und Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Ich habe da letztens schon mal drüber gepredigt. Jesus ist zu Leuten nach Hause gegangen. Jesus hat gesagt, ja, wenn du willst, dass ich zu deiner Tochter komme, dann komme ich halt zu deiner Tochter, kein Problem. Und der Hauptmann sagt, weißt du, ich habe so viel Glauben, du musst gar nicht zu mir nach Hause kommen. Wäre doch cool, wenn ich das jetzt mal sehen würde. Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Ein Kapitel weiter, Matthäus 9, Vers 22. Das ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Jesus ist bereit, dem Jairus das zu geben, wofür er Glauben hat, nämlich zu ihm nach Hause zu kommen und die Hand auf seine Tochter zu legen. Da ist aber diese Frau und diese Frau hat einen anderen Glauben. Diese Frau glaubt, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund werden. Jesus muss mir nicht die Hand auflegen. Jesus muss nicht in meine Höhle kommen. Es reicht, wenn ich ihn anfasse. Dafür habe ich Glauben. Sie fasst den Mann an. Sie fasst Jesus an. Was passiert? Sie wird geheilt. Und was sagt Jesus dann? Jesus wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter. Dein Glauben hat dich geheilt. Wie jetzt? Nicht ihre ganzen Gebete, die sie die ganzen Jahre gebetet hat? Auch nicht ihr Fasten? Auch nicht ihr Zehnter? Vielleicht hat sie sogar ihren 9. gegeben. Wow. Nein. Jesus sagt, dein Glaube. Das heißt nicht, dass Beten und Fasten nicht gut sind, ja? Vorausgesetzt, wir denken nicht, dass wir damit Gott beeindrucken oder erpressen. Oder Mitleid bei Gott auslösen. Das ist ja noch besser. Jesus, ich habe schon 3-mal dafür gebetet. Bitte. Manchmal macht Gott das, weil er uns lieb hat und weil er uns begegnet, wo wir sind. Aber das ist, glaube ich, nicht das Maß an Herrlichkeit, wo er uns haben will. Tut mir leid, wenn ich dir manchmal mit meinen Nebenbewerkungen auf die Füße trete. Da kann ich noch dran arbeiten. Aber wir gehen mal zum nächsten. Matthäus 15. Das ist die Geschichte von der Syrophönizerin, der kanaanäischen Frau. Die hat ein krankes Kind, das ist dämonenbesessen. Und die kommt und sagt, Jesus, heil meine Tochter. Und die Jünger sagen, psst, du nervst. Außerdem, du bist gar kein Jude. Geh weg, bitte, danke. Kennt ihr die Geschichte? So, Jesus ist so nett, dass er mit ihr redet und sagt, ach, okay, weißt du, eigentlich bin ich ja zu den Juden gesandt und nicht zu dir. Dann sagt sie, ja Herr, doch essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau sagt, ist okay, dass du mich Hund nennst, das bin ich gewohnt von den Juden. Aber selbst Hunde kriegen doch wenigstens Krümel. Und ihr Glauben war so groß, hör mir zu, ihr Glaube war so groß, dass sie dachte, die Krümel, die für sie übrig bleiben, bedeuten Dämonenaustreibung und völlige Heilung ihrer Tochter. Also manchmal ist das nicht mal das Festmahl, an das ich glaube, ja? Aber das sind nur die Krümel, an die sie geglaubt hat. Wow, und was sagt Jesus? Jesus guckt sie an, diese Ausländerin, und sagt, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Jesus macht ganz klar, dass der Glaube das war, was die Heilung bewirkt hat. Jesus sagt ja nicht mal zu dem Dämon, okay, weil die Mama so nett war, sage ich jetzt zu dir, Dämon, geh weg. Oder Jesus sagt auch nicht, okay, weil du mich so genervt hast, komme ich zu dir nach Hause und lege deinem Kind die Hand auf. Glaube. Die Frau war wahrscheinlich keine Anbeterin von Yahweh. Die Frau hat wahrscheinlich irgendeinen Schrott angebetet als Syrophönizerin. Aber sie hat gehört, meine Güte, ich habe da Sachen gehört und ich bin bereit, daran zu glauben. Weil all die anderen Sachen, an die ich vorher geglaubt habe, genau wie die blutflüssige Frau, die haben mir nichts gebracht. Deswegen wage ich es mal und richte meinen Glauben, den ich habe, der mir geschenkt wurde, auf Jesus. Und Jesus sagt, genau das ist es, Tochter, genau das ist es. Und noch eine letzte Geschichte, Markus 10. Da ist einer blind. Der heißt Bartimäus. Den kennen wir alle, ne? Das ist der, der in der Neukirchener Kinderbibel so knallrot wird, wenn der schreit. Dieses Bild fand ich als Kind immer mega gruselig, dann noch mit der Augenbinde. Aber hey, es hat was gebracht. Also, sie rufen den blinden Mann zu Jesus und er sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach, Rabbi, dass ich sehend werde. Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Das Geschrei, die Hartnäckigkeit war nicht das, was ihn geheilt hat. Der Glaube war das, was ihn geheilt hat, okay? Sein Glaube hat sich in seinem Charaktertyp und in seinem Stadium von geistlicher Reife darin geäußert, dass er schreit und hartnäckig ist. Aber ich glaube, wenn er anderen Glauben gehabt hätte, zum Beispiel, wenn er nur an meiner Straße vorbeiläuft, werde ich geheilt werden. Ich glaube, das hätte völlig gereicht. So wie später die Leute geheilt werden, wenn der Schatten sie berührt oder die Schweißtücher sie berühren. Was heute auch noch passiert, ne? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Besonders wir Charismatiker, wir hängen uns immer so an Formen auf. Handauflegung ist super. Keine Frage. Jesus hat gesagt, legt Hände auf. Ist super. Aber Handauflegung ersetzt nicht Glauben. Weil Glauben braucht gar keine Handauflegung. Aber wenn Glauben da ist und Handauflegung, Wahnsinn. So interpretiere ich diese vier Geschichten von Jesus. Und du darfst gerne zu Hause die ganzen Geschichten um diese Verse rumlesen und die anders interpretieren. Ist gar kein Problem. Komm gerne zu mir. Ich habe die auch oft anders interpretiert. Aber dein Glaube hat dich geheilt. Jakobus sagt in Jakobus 5:15, glaube ich, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Nicht das verzweifelte Gebet, nicht das laute Gebet, nicht das eloquente Gebet, Manuel, sondern das Gebet des Glaubens. Das heißt nicht, dass es verboten ist, eloquent zu beten. Halleluja, preis den Herrn dafür, gelobet sei Jahwe. Das ist nicht verboten. Vorausgesetzt, wir tun das nicht, wie ich das manchmal tue, um fehlenden Glauben zu überspielen. Weil ich habe gar keinen Glauben, dass Jesus mich benutzt, aber ich habe Glauben darin, dass ich diese Gebetsformel benutze, die der und der Prediger immer benutzt. Deswegen, sei geheilt. Da ist nichts passiert, ja, schade. Komm nächste Woche wieder. Ich bin dann nicht da, aber komm wieder. Danke. Also, wenn so viel von Glauben abhängt, quasi unsere ganze Errettung, und doch so wenig von uns selber, weil alles ist geschenkt, was sollen wir dann tun? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir zu dem zurückkommen, was ich am Anfang versucht habe zu sagen. Das Maß des Glaubens, was dir schon längst gehört, was du in deiner Tasche hast oder in deiner Brusttasche oder vielleicht hast du es tief in deinem Herzen, vielleicht hast du es auf deinem himmlischen Bankkonto, wo es sicher ist, bis Jesus wiederkommt und da ist kein Kratzer dran, Halleluja, aber es ist auch nicht benutzt worden. Dieses Maß des Glaubens ist unsere Verantwortung, auf das Richtige zu lenken. Wir haben viel in den letzten Monaten und auch Jahren über Sachen geredet wie Bibellesen oder Stille, Gebet, auch Fasten oder Sündenbekenntnis, all diese Sachen, die Jesus klar vorgelebt hat und wo die Bibel eindeutig ist, mach das, mach das. Aber nicht jeder, der betet, wird errettet werden. Nicht jeder, der fastet, wird errettet werden, sondern jeder, der glaubt, wird errettet werden. Und das ist fair. Warum? Weil für alle gilt dasselbe, weil wir haben alle Glauben geschenkt bekommen. Wir haben alle die gleiche Grundvoraussetzung. Okay, einer der besten Wege, wie wir unseren Glauben stärken können, ist Gebet, danke, ja, aber auch das Wort lesen, ja, die Bibel. Zeugnis ist auch super. Also, ihr habt jetzt die Wahl. Okay, ich bin nicht schlüssig mit diesem Ding. Ich habe jetzt noch 10 Bibelstellen. Die sind ganz kurz und ich werde zu keiner von dieser Bibelstelle irgendwas sagen. Soll ich euch die vorlesen oder wollt ihr jetzt in kleine Gruppen zusammengehen und euch die einander vorlesen, damit ihr meine Stimme nicht mehr hören müsst? Ich lese die vor. Okay, also Matthäus 7, Vers 7. Da hat meine Mutter, die hat Kinderstunde gemacht, ein Lied zugeschrieben. Das muss ich euch noch vorsingen, weil das hilft mir wirklich viel. Ja, das habe ich gelernt, da war ich 6 und ich hoffe, meine Mama sieht das irgendwann. Es geht so, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 7, oh, bittet und es wird euch gegeben. Ne? Super, danke Mama. Jetzt habe ich das schon vorgelesen, was da steht, ne? Dann geht's dann noch weiter. Denn jeder Bittende empfängt. Wer ist jeder? Ich bin jeder. Jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Jetzt eine der schönsten Wörter in der Bibel. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten? Matthäus 10, Verse 1 und 8. Als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vers 8. Er spricht, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Ihr habt euch das nicht erarbeitet? Umsonst habt ihr empfangen. Umsonst hast du empfangen übrigens. Matthäus 17, Verse 19 bis 21, habe ich eben schon angeschnitten. Da ist der kranke Junge. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Jesus aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Andere Übersetzungen schreiben Unglauben. Jetzt kommt aber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, haha, also ein Senfkorn ist wirklich klein, ne? Also Jesus sagt, wegen eurem Kleinglauben, aber der Senfkorn, ne? Also der würde doch völlig reichen. Also ihr habt doch sicher alle einen Senfkorn, oder? Also Leute, guck mal, was ihr schon vorher gemacht habt. Ich wollte es ja gar nicht kommentieren. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Jesus. Matthäus 9, 23, nee, Markus 9, 23. Da spricht er, der Dämon, der treibt mein Kind dazu, ihn ins Feuer und ins Wasser zu werfen. Wenn du etwas kannst, habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber spricht, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Markus 11, 22. Jesus antwortete, spricht, habt Glauben an Gott oder habt Gottes Glauben. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben wird, dass es geschieht. Was er sagt, dem wird es werden. Das ist übrigens nicht dieselbe Gelegenheit wie das, was ich vorhin gelesen will. Das eben war mit dem Dämon, bei dem Jungen, das hier ist jetzt mit dem Feigenbaum, der verdorrt ist, okay? Also ich lese euch jetzt nicht alles aus den Synoptikern doppelt vor, das sind unterschiedliche Gegebenheiten. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Markus 16, 17, 18. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist Jesus' Versprechen an dich. Und dann noch die Creme de la Creme in diesem ganzen Buch. Johannes 14 bis 17. 14, Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Da kriegt man den Eindruck, dass die Jünger schwerhörig waren, oder? Wahnsinn, ich bin auf jeden Fall schwerhörig. Danke, Jesus, dass du das so deutlich machst. Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Kleiner Satz dazu, da hat, danke Bill Johnson, die Frucht, über die Jesus hier redet, ist nicht die Frucht des Geistes oder was, sondern eindeutig erhörte Gebete. Jesus sagt, erhörte Gebete sind Frucht. Jesus sagt, mein Vater wird verherrlicht, wenn eure Gebete erhört werden. Wer von euch will, dass der Vater verherrlicht wird durch sein Leben? Ich will das auch. 15, 16. Ihr habt nicht mich erwählt. Ich habe nichts damit zu tun. Sondern ihr habt mich erwählt. Nein, ich habe euch erwählt. Haha, war ein Test. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dass eure Frucht bleibe. damit was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Johannes 16, 23, dann sind wir fertig. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Und jetzt, ne? Damit eure Freude vollkommen sei. Jesus ist, weißt du, das mache ich jetzt für mich. Jesus formt dieses ganze Universum. Hat er nicht nötig, will er einfach. Und er sieht das Ende vom Anfang. Und der Vater und der Heilige Geist natürlich auch. Und die wissen, wenn wir jetzt sagen, es werde Licht, dann wird der geliebte Sohn den Komfort und die Herrlichkeit, die er von Anfang an hatte, verlassen müssen und auf die Erde kommen, wo es dreckig ist, wo es kratzt, wo man stinkt, wo man erschöpft ist, wo man genervt ist. Und er wird leiden müssen. Mehr als jemals irgendein Wesen auf diesem Planeten gelitten hat. Und er wird alles für uns vollbringen. Die wussten das von Anfang an. Und er wird sterben. Aber er wird auferstehen in Herrlichkeit. Und dann steht nichts mehr zwischen den geliebten Geschöpfen, seinen Kindern und dem himmlischen Vater. Dann ist alles, was nötig ist, keine Schlachtopfer mehr und kein Armverdrehen mehr, kein Blutvergießen mehr, sondern ausschließlich Glauben. Und um wirklich sicher zu gehen und um zu demonstrieren, wie lieb Jesus dich wirklich hat, sagt er, weißt du was? Diesen Glauben, der nötig ist, nicht mal das musst du aufbringen. Ich schenke dir den einfach. In dem Moment, wo du geboren wurdest, wo du empfangen wurdest, gezeugt wurdest, was auch immer, erdacht wurdest, da hattest du schon das Maß des Glaubens, was du brauchst. Und du musst dich nicht verkrampfen. Du darfst entspannt sein in dem Werk, was ich für dich vollbracht habe, mein Kind. Und wenn ich, Jesus Christus, der Anfänger und Vollender deines Glaubens und der Schöpfer von allem, der gekommen ist, weil er dich so lieb hat, der will, dass deine Freude vollkommen ist. Wenn ich dir dutzende Male verspreche, dass alles, worum du mich bitten wirst, du nur glauben musst und du wirst es empfangen, dann meine ich das so. Und dann darfst du entspannt sein, so viel entspannter, als du es all die Jahre warst. Dann darfst du mir vertrauen. Dann darfst du dich jeden Tag extrem freuen, wenn du aufstehst. Weil du Gewissheit haben kannst, dass alles, worum du den Vater bitten wirst, in meinem Namen, er dir geben wird. Nicht, weil du gestern so toll Bibel gelesen hast, obwohl das gut war und hilfreich war, sondern einfach nur, weil du glaubst. Und das ist ein Glaube, den will ich haben. Das ist eine Religion, eine Glaubensgemeinschaft, der will ich gerne angehören. Auf das andere habe ich schon fast gar keinen Bock mehr. Ich werde bestimmt noch mal fasten. Aber es wird bestimmt viel mehr Spaß machen. Jetzt könnte man noch einen krassen Schritt weitergehen, aber den tun wir nicht. Was wir aber tun ist, dass wir ein paar Sachen machen, die gut sind für unseren Glauben. Wir wollen uns zusammen Abendmahl nehmen und wir wollen füreinander beten. Ich habe neulich bei einem Theologen, der sehr, sehr kopflastig ist, aber übersprudelt vor Liebe, gelesen, dass er, je älter er wird, desto unfassbarer ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Und er kann das gar nicht in Worte fassen. Lustigerweise habe ich sein 600 Seiten Buch über das, was Jesus am Kreuz getan hat, in der Hand, während er das sagt. Er kann das ja gar nicht in Worte fassen, aber das Beste, was man machen kann, ist das Abendmahl nehmen. Weil das übersteigt so unseren Verstand, das muss einfach, man muss das anfassen, man kann das nicht denken. Und ihr könnt gleich das Abendmahl nehmen, so wie ihr wollt. Ihr steht nicht unter Druck, euch zu irgendjemandem zu gesellen, der alleine aussieht. Aber wenn jemand auf euch zukommt, dann nehmt ihn bitte auf. Und Ihr müsst nicht als Gruppe gemeinsam irgendwas beten und keiner muss irgendwie den Druck verspüren, jetzt ein eloquentes Gebet zu sprechen. Sondern ich möchte einfach, dass wir Folgendes tun. Dass wir Jesus einfach so gut wir das können, so entspannt wie wir können, Danke sagen dafür, dass er wirklich, wirklich alles vollbracht hat. Okay? Und dass wir ihm dafür danken, dass der christliche Glauben und dass ein Leben im Sieg und dass ein Leben im Übernatürlichen eigentlich wirklich leichter und einfacher ist, als wir immer denken. Kriegen wir das hin? Und wenn ihr dann noch Bock habt, und ich glaube, das habt ihr, wenn ihr dann noch Glauben empfindet, dann dürft ihr, in welcher Gruppe auch immer ihr steht, oder wenn ihr alleine seid, geht auf jemanden zu, oder geht zum Ministry-Team, was da vielleicht gleich steht, dann geht da hin und sagt, weißt du, ich habe da diese Situation. Da habe ich schon ganz lange für gebetet. Ich habe noch nichts gesehen. Aber irgendwie glaube ich, dass heute könnte, und wenn es nur die Krumen sind, ne? Heute. Also seid herzlich eingeladen, das zu tun. Ja, vielleicht kann der Jono Klavier spielen, wäre das okay für dich? Der Jono spielt ein bisschen Klavier und wir nehmen uns alle Zeit der Welt, die wir brauchen, dafür. Und ihr dürft jetzt aufstehen und ihr dürft das zu eurem eigenen machen.